SRF 1.
«12.30 Uhr, Radio SRF. Mit Rendezvous informiert in den Mittag. Die Themen. Kriminelle Ausländer ausschaffen. Das soll schneller gehen, findet die SVP und reicht die Durchsetzungsinitiative ein. Später in der Sendung: den Syrienkrieg politisch beenden. Russland wirbelt auf dem diplomatischen Parkett herum und lädt den syrischen Oppositionschef zu Gesprächen ein. Dieser Sieg machte Margaret Thatcher berühmt, der Sieg im Falklandkrieg.
In Port Stanley, 74 days after the Falkland Islands were invaded, General Moore accepted from General Menendez the surrender of all the Argentine forces in East and West Falkland.
Ein bisher geheimer Bericht zeigt eine neue Seite der Iron Lady. Wege aus der Krise. In der Rendezvous-Reihe über Neuanfänge heute 40 Tonner kinderleicht auf die Schiene verladen. Seine Neuerfindung sei das Ei des Kolumbus.
Para ser uma coisa simples e evidente, é o ovo de Colombo. Isto é o ovo de Colombo, mas como é que eles chegaram aqui?
Sagt der portugiesische Unternehmer. Und wie mit dem Bösen im Menschen umgehen? Das fragen wir den Direktor der größten geschlossenen Haftanstalt der Schweiz nach 15 Jahren in Pöschwies in Regensdorf. Im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Andi Lüscher. Er hat die Nachrichten.
Die SVP hat ihre sogenannte Durchsetzungsinitiative eingereicht, mit über 150.000 Unterschriften. Die Durchsetzungsinitiative konkretisiert die Ausschaffungsinitiative, die das Stimmvolk vor 2 Jahren angenommen hat. Die SVP befürchtet, die Ausschaffungsinitiative werde nicht so umgesetzt, wie sie sich das vorstelle. So will sie mit der neuen Initiative dies verhindern. Diese Initiative listet detailliert auf, nach welchen Delikten Ausländer die Schweiz verlassen müssen. Die Vorschläge des Bundes zur Umsetzung der Ausschaffungsinitiative bezeichnet die Partei als zu mild. Im Syrien-Konflikt schlägt Russland Verhandlungen vor zwischen dem Regime von Präsident Assad und der Opposition. Das erklärte der russische Außenminister Sergei Lavrov. Zudem hat die russische Regierung den Chef der wichtigsten syrischen Oppositionspartei zu Gesprächen eingeladen, wie die Nachrichtenagentur RIA Novosti meldet. Die Verhandlungen könnten in Moskau stattfinden oder aber in Genf oder Kairo, sagte Russlands Vizeaußenminister Michail Bogdanov. Gestern hatte Außenminister Lavrov eine Unterredung mit einer syrischen Regierungsdelegation. Der Tod eines regierungskritischen russischen Anwalts in einem Gefängnis hat keine weiteren juristischen Konsequenzen. Ein Gericht in Moskau sprach den stellvertretenden Leiter des Untersuchungsgefängnisses vom Vorwurf der Nachlässigkeit frei. Laut der Agentur Interfax kam das Gericht zum Schluss, dass es keinen Zusammenhang gibt zwischen dem Tod des schwerkranken Mannes und den Pflichten des Gefängnisbeamten. Die Familie des Opfers ist der Ansicht, die Behörden hätten nur einen untergeordneten Beamten und nicht die wirklich Verantwortlichen vor Gericht gebracht. Der russische Präsident Putin hat ein Gesetz unterzeichnet, das US-Bürgern die Adoption russischer Kinder verbietet. Das Gesetz untersagt auch Adoptionen in Fällen, bei denen der Adoptionsprozess bereits angelaufen ist. Nach einer Schätzung des Kinderhilfswerks UNICEF wachsen in Russland mehr als 700.000 Kinder ohne elterliche Betreuung auf. Gemäß Beobachten ist das Gesetz Ausdruck einer zunehmend härteren Politik Russlands gegenüber den USA. Es sei insbesondere eine Reaktion auf die Kritik der USA an der Menschenrechtslage in Russland. Die in Indien von 6 Männern vergewaltigte Frau ist nach Angaben der behandelnden Ärzte in einem kritischen Zustand. Die 23-jährige Frau war gestern nach Singapur in eine Spezialklinik verlegt worden. Laut dem Leiter des Spitals hat sie einen Herzstillstand erlitten. Zudem hätten die Ärzte schwere Hirnverletzungen und auch Infektionen der Lunge und weiterer innerer Organe festgestellt. Sie kämpfe um ihr Überleben, sagte der Spitalleiter. Die Medizinstudentin war vor einer Woche von den Männern in einem Bus vergewaltigt, mit Eisenstangen geschlagen und anschließend aus dem Bus geworfen worden. Die Tat hat in Indien anhaltende Proteste ausgelöst. Die Regierung hat zugesagt, ab Januar würden beschleunigte Gerichtsverfahren in Vergewaltigungsfällen eingeführt und es sollen härtere Strafen verhängt werden. Die iranischen Streitkräfte führen in der Straße von Hormuz Manöver durch. Diese sollen 6 Tage dauern. Dabei kommen zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman nach Angaben des Staatsfernsehens Kriegsschiffe, Luftkissenfahrzeuge und Luftabwehrboote zum Einsatz. Wegen der internationalen Sanktionen gegen das iranische Atomprogramm hat Iran schon mehrmals gedroht, die Straße von Hormuz zu blockieren. Frankreichs Wirtschaft ist knapp einer Rezession entgangen. Im dritten Quartal ist die Wirtschaft um 0,1% gewachsen. Das französische Statistikamt hatte bisher stets ein Wachstum von 0,2% prognostiziert. Probleme bereitet vor allem der private Konsum. Er heißt Chiroemon Kimura, kommt aus Japan, ist 115 Jahre und 253 Tage alt und damit seit heute der älteste Mann, der je gelebt hat. Die Redaktion des Guinness Buch der Rekorde hat den Rekord bestätigt. Der bisherige Rekordhalter war Däne und 1998 gestorben. Die angeblich älteste Frau ist erst vor 6 Tagen gestorben. Die Israelin wurde gemäß nicht offiziellen Angaben 124 Jahre alt.
Sie hören Rendezvous. Weiter geht es mit dem Anliegen der SVP und von 150.000 Unterzeichnerinnen der neuen Initiative gegen kriminelle Ausländer. Dann fragen wir: Vollzieht Russland in der Syrienpolitik eine Wende? Wie eisern war die eiserne Lady wirklich, Margaret Thatcher? Warum kann die Alpeninitiative auf ein Unternehmen in Portugal hoffen? Und warum verfolgt dieses Jahr ein Millionenpublikum in Kanada unseren Spengler Cup am Fernsehen? Im Tagesgespräch dann geht es um Grundsätzliches, um Gut und Böse und Gewalt und Freiheit mit dem abtretenden Direktor der Haftanstalt Pöschwies. Zuerst aber noch Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht unverändert bei 6.863 Punkten. Der Euro wird zu 1.20.86 gehandelt, der Dollar zu 91.69. Das Wetter. Heute bleibt es im Norden meist bewölkt mit einzelnen Aufhellungen. In Graubünden sind längere sonnige Phasen möglich. Es ist mild bei 7 bis 10 Grad. Im Süden scheint oft die Sonne, mit Nordföhn steigt die Temperatur bis 13 Grad an. Morgen Samstag wird es ziemlich sonnig. Im Flachland und im Südtessin liegen einige Nebelfelder. Am Sonntag ziehen Wolken auf und stellenweise regnet es. Ab 1000 Metern kann es auch schneien. In den Alpen und im Süden bleibt es zeitweise sonnig. Die Temperatur liegt in der ganzen Schweiz zwischen 7 und 10 Grad.
Kriminelle Ausländer ausschaffen. Dieses Ziel verfolgt die Ausschaffungsinitiative. Vor gut 2 Jahren hat sie das Stimmvolk angenommen. Der SVP geht es aber nicht schnell genug. Heute hat sie die Durchsetzungsinitiative eingereicht. Mit dieser zweiten Initiative macht sie Druck, damit das Parlament die erste schnell umsetzt, und zwar in ihrem Sinn, also möglichst konsequent oder hart, je nach Blickwinkel. Caroline Ahn.
Eine neue Initiative, wenn die angenommene noch gar nicht in Kraft ist. Dafür gebe es einen Grund, sagt Toni Brunner, Parteipräsident der SVP. Doppelt genäht hält besser oder Druck machen.
Es geht nicht vorwärts in Bern. Man spürt auch, dass der politische Wille im Bundesrat fehlt, dass man diese Ausschaffungsinitiative, die jetzt ein Verfassungstext ist, auch umgesetzt werden soll.
Obwohl es beispielsweise auch bei der Verwahrungsinitiative oder Verjährungsinitiative 4 Jahre dauerte, bis sie umgesetzt waren, spricht die SVP bei der Ausschaffungsinitiative nach 2 Jahren von Verschleppung. Sie will aber nicht nur zeitlich Druck machen, sondern auch inhaltlich. Sie will vor allem die kommende Parlamentsdebatte prägen.
Es ist klar, das Parlament diskutiert vor dem Hintergrund dieser Durchsetzungsinitiative. Es ist allen klar, man muss sich eng am Verfassungsauftrag orientieren, ansonsten wird es zu dieser Volksabstimmung kommen.
Das Parlament wird nächstes Jahr über die Umsetzung diskutieren und befinden. Umstritten ist, was genau zu einem Landesverweis führen soll. Eine kleine Rückblende. Diesen Herbst gab der Bundesrat 2 Varianten in die Vernehmlassung. Bei der ersten braucht es für eine Ausweisung mindestens eine halbjährige Strafe, die zweite sieht bei jeder Verurteilung eine Ausweisung vor. Die Vernehmlassung ist abgeschlossen, der Bundesrat legt nächstes Jahr eine Botschaft zur Diskussion vor. Die SVP will nicht nur im Parlament Druck machen. Bereits im Frühling hat sie den Text der Initiative auch bei der Bundesverwaltung eingereicht, um diesen bei der Umsetzung der Ausschaffungsinitiative einzubeziehen. Dieses Anliegen sei auf offene Ohren gestoßen, sagt Guido Balmer, Mediensprecher des Justiz- und Polizeidepartements.
Das EÖPD hat dies zugesagt. Das heißt also, der Text der neuen Initiative wird in die Überlegungen zur Umsetzung der Verfassungsbestimmung einbezogen.
Das heißt, die Durchsetzungsinitiative fließt bereits jetzt in die Botschaft ein, welche der Bundesrat nächstes Jahr im Parlament zur Diskussion stellen wird. Die SVP legt mit der Durchsetzungsinitiative gewissermaßen eine dritte Variante vor, mit einem detaillierten Deliktkatalog. Bei Verbrechen wie Tötung, Diebstahl oder Sozialmissbrauch soll unabhängig vom Strafmaß Ausländer die Schweiz verlassen müssen. Bei Delikten wie Raufhandel oder Geldwäscherei sollen Wiederholungstäter die Schweiz verlassen müssen. Die SVP schließt nicht aus, die heute eingereichte Durchsetzungsinitiative wieder zurückzuziehen, so Toni Brunner.
Wenn das Parlament sich eng am Verfassungsartikel, der von Volk und Ständen angenommen wurde, orientiert, dann könnte die SVP die Durchsetzungsinitiative zurückziehen.
Was bei der alten und der neuen Initiative bleibt, die Frage, ob und wie stark sie Völkerrecht tangiert oder auch bilaterale Verträge wie die Personenfreizügigkeit und welche Konsequenzen dies haben könnte. Der Bundesrat tendierte bisher auf eine moderate Auslegung, um allfällige negative Konsequenzen zu vermeiden, während die SVP die Konfrontation mit der EU oder Richtern in Straßburg nicht scheut.
Bis heute hat Russland die syrische nationale Opposition nicht anerkannt. Russland kritisierte den Westen sogar heftig, als er das tat. Jetzt aber scheint sich die russische Position zu ändern. Denn heute hat der russische Außenminister Sergei Lavrov den Chef des syrischen Oppositionsblocks, Ahmed Moaz al-Khatib, zu einem Gespräch eingeladen. Auf den ersten Blick erstaunlich. Ich fragte Andrei Zagorski vom staatlichen Moskauer Institut für internationale Beziehungen, muss man daraus schließen, dass sich Russland von Präsident Assad distanziert?
Ich denke, das hat einen anderen Zusammenhang, denn grundsätzlich hat Moskau den Assad längst abgeschrieben, in dem Sinne, dass keiner in Moskau glaubt, dass der Assad die Krise überlebt. Es geht um etwas anderes. Moskau will die Regelung des Konfliktes in eine andere Bahn umleiten, zwar zurück zu Genfer Abmachungen vom Juni dieses Jahres, die einen Dialog, ein Gespräch zwischen Opposition und Regierung vorgesehen hatten. Genau darum benutze ich jetzt Moskau. Moskau versucht, die syrische Regierung auf einen Dialog mit der Opposition einzustellen. Und Moskau versucht jetzt auch, die neue Opposition, die Koalition, auf ein Gespräch mit der Regierung einzustimmen.
Wenn Sie sagen, die russische Regierung hat Assad schon längst fallen gelassen, warum sperrt sich denn Russland immer noch im UNO-Sicherheitsrat gegen ein Eingreifen in Syrien?
Moskau geht es um zwei Sachen dabei. Das erste Prinzip ist es, auf den Assad gehen muss. Das muss ein Resultat eines internen Prozesses in Syrien sein und nicht ein Resultat eines Eingreifens aus dem Ausland. Und zweitens, um das zu bewirken, hat Moskau immer darauf bestanden, dass es hier politische Gespräche geben muss zwischen Repräsentanten der Opposition und der Regierung, die sich einigen müssen über den Weg, auf dem Assad gehen muss.
Heißt denn das, dass Russland nun darauf hinarbeitet, dass sich alle an einen Tisch setzen ohne Assad und dann eine Lösung gefunden wird ohne Assad?
Moskau hat doch die Hoffnung nicht verloren, dass man auf dem Weg von Genf zurück sein kann und nicht den Weg verfolgt, den die gegenwärtige Koalition angebahnt hat, ein militärischer Stoß der Regierung Assad. Es geht Moskau darum, dass die Regierung, egal ob Assad dabei ist oder nicht, dass die Regierung und die Opposition sich an den Tisch setzen und sich über eine Übergangsphase einigen. Und als Resultat soll in freien Wahlen auch eine neue Regierung entstehen.
Und darauf hofft Russland, auch wenn bis jetzt die Opposition immer gesagt hatte, Verhandlungen mit der Regierung Assad, die wird es nie geben.
Ja, das ist der Punkt. Die Opposition, die Koalition auf jeden Fall, schließt den Weg der Gespräche mit der Regierung Assad aus. So wie Außenminister Lavrov in diesen Tagen klingt, und es gibt heftige Diplomatie in diesen Tagen, im Januar soll auch ein weiteres Treffen zwischen den USA, Russland und dem UNO-Gesandten Brahimi stattfinden, wo man diese Fragen diskutieren möchte. Praktisch beinahe Wortlaut Lavrov in diesen Tagen: Wir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass wir auf den Weg der Gespräche zurück können. Nicht zuletzt versucht man auch über die Regierung in Ägypten auf die neue Koalition einzuwirken und sie auf eine Möglichkeit des politischen Dialogs einzustimmen.
Welche Interessen verfolgt denn Russland in Syrien?
Ich denke, hauptsächlich geht es natürlich darum, dass Moskau generell einen Regierungswechsel oder Regime-Change-Politik nicht mag. Und dazu noch, wenn diese Politik durch das Eingreifen aus dem Ausland getätigt wird. Es geht deswegen für Moskau nicht um Assad, nicht um Syrien, sondern das Prinzip, dass Regierungen nicht vom Ausland gewechselt werden können. Das hat Moskau in Libyen versucht. Das Resultat war aus Moskauer Perspektive negativ. Jetzt will Moskau das in Syrien nicht mehr zulassen.
Sagt Andrei Zagorski vom staatlichen Moskauer Institut für internationale Beziehungen. Rendezvous 14 Minuten vor 1. In Großbritannien sorgt ein Bericht für Aufsehen. Es geht darin um den Falklandkrieg von 1982, den die Briten gegen Argentinien gewonnen haben. Margaret Thatcher, die damalige Regierungschefin, wurde dank des Sieges bei den Briten enorm populär und festigte ihren Ruf als «eiserne Lady». Doch jetzt, 30 Jahre später, gehen die Archive auf und der zugängliche Bericht zeichnet ein differenzierteres Bild von Margaret Thatcher. Frage an Martin Aljot: In welchem Licht erscheint denn Maggie Thatcher aus heutiger Sicht, was ihre Rolle im Falklandkrieg betrifft?
Es hängt, wie so oft bei historischen Dokumenten und Papieren, vom Auge des Betrachters ab, wie man die neuen Informationen interpretiert und einordnet in das bereits zum Klischee verfestigte Bild von Margaret Thatcher. Die einen werden eine flexiblere Premierministerin darin entdecken, als sie erwartet hatten. Die anderen werden die pragmatische Politikerin sehen, die so lange laviert, bis sie ihrer Sache sicher ist, bis sie nämlich weiß, dass es militärisch möglich ist, die Falklandinseln zurückzuerobern. Das gibt sie selber zu in den geheimen oder bisher geheimen Anhörungen vor dem Franks-Ausschuss nach dem Falklandkrieg, dass sie eben anfänglich keine Ahnung hatte, ob das militärisch möglich sein würde.
Das heißt, sie war nicht siegesgewiss und in dem Sinne auch gar nicht so eisern.
Richtig, aber das wissen wir letztlich auch aus ihrer Innenpolitik, dass sie pragmatischer war tatsächlich, als sie das gegen außen projizierte. Sie bastelte an ihrem Ruf als eiserne Lady und zwar sehr erfolgreich. Tatsächlich, wenn sie mit Sachproblemen konfrontiert war, wog sie die Risiken für ihr Land, für sich selbst, für ihre Karriere, ich glaube, jeweils etwas flexibler und vernünftiger ab, als das in der Rückschau dann erschien. Und erst als Margaret Thatcher letztlich dieses Augenmaß verlor um 1990, wurde sie für ihre eigene Partei untragbar. Aber zu diesem Zeitpunkt, vor ihrer ersten Wiederwahl, die ja hauptsächlich auf diesem militärischen Sieg beruhte, war sie noch eine wesentlich flexiblere Politikerin, als sie uns das glauben machen wollte.
Hätten die Briten damals den Falklandkrieg verloren, wäre dann Margaret Thatcher gar nicht dorthin gekommen, wo sie dann gelandet ist?
Richtig, das glaube ich, kann man schon sagen, weil außerhalb des Vereinigten Königreichs wirkte diese Intervention immer schon wie eine Reprise aus dem falschen Jahrhundert, wie eine Operette, obwohl rund 900 Menschen dabei ihr Leben verloren. Aber die Amerikaner unter Ronald Reagan waren äußerst skeptisch über die Motivation der Briten, weil sie eben die kolonialen Instinkte von Margaret Thatcher nicht teilten. Aber das Bild Margaret Thatchers wurde, ich meine, zu einem weiten Umfang, zum großen Teil geprägt durch ihre Haltung während des Falklandkriegs. Und sie hatte schließlich auch Glück, dass die Argentinier nicht eines der großen britischen Kriegsschiffe früh in diesem Feldzug versenken konnten.
Wird nach diesem Bericht die britische Öffentlichkeit ihr Bild von Margaret Thatcher revidieren müssen?
Ich glaube nicht, Frau Privakovic. Ich glaube, diese Zeiten sind vorbei. Margaret Thatcher ist längst im Pantheon der britischen Politik etabliert. Und die einen werden sie immer als Teufel sehen, die gegen die britischen Arbeitnehmer und die britische Industrie zu Felde zog. Und die anderen werden sie immer als Heldin des britischen Empire verehren, als letzte Inhaberin dieses Amtes, die Hosen anhatte.
Danke für Ihre Einschätzungen, Martin Halliot. Krise, das heißt meist Stillstand, oft sogar Rückschritt. Eine Krise ist zunächst nichts Positives, aber aus jeder Krise entstehen auch neue Ideen. Solche Ideen spüren wir im Rendezvous in diesen Tagen auf. Heute in Portugal. In der Hafenstadt Sines, etwa 150 Kilometer südlich von Lissabon, steht eine Firma, die kaum mehr Arbeit hat. Die Metallwarenfabrik könnte aber dank einer Idee bald vom eigenen Erfolg überrannt werden. Sie heißt Metal Sines und hat eben erst einen neuen Waggon patentieren lassen, der das Verladen von Camions auf die Bahn einfacher, schneller und viel billiger machen soll. Eine Erfindung, die besonders für die Schweiz spannend werden könnte, weil so 40 Tonner durch praktisch jedes Tunnel kommen. Martin Durer hat sich die Neuerfindung in Sines angeschaut.
Niemandsland, mag man denken, wenn man von Sines kommend in die nördliche Industriezone fährt. Etwas verloren stehen ein paar Werkhallen da. Auf dem Gelände der Metal Sines kaum Bewegung. Die drei Fabrikationshallen stehen verdächtig ruhig da. Schleppender Normalbetrieb. Es ist wie ein Blick auf das ganze Land. Aber der erste Eindruck täuscht. In einer der Hallen steht, was die Zukunft der Fabrik sein soll. Ecopickers heißt das Gefährt, das Camions von der Straße auf die Schiene bringen soll. Das gibt's zwar schon, aber nicht so. Es ist alles so simpel, wie es klingt. Der Unternehmer Francisco Tavares Machado schwärmt von seinem Ei des Kolumbus.
Para ser uma coisa simples e evidente, é o ovo de Colombo. Isto é o ovo de Colombo, mas como é que eles chegaram aqui?
So einfach alles ist, es braucht ein wenig Vorstellungsvermögen, um sich vom neuen Huckepack-Waggon ein Bild zu machen. Er besteht aus drei Teilen, hinten und vorne, wie zwei Brückenköpfe, die Fahrwerke. Und zwischen diesen hängt die Ladebrücke, die man an beiden Enden abkoppeln kann. Vorstellen kann man sich die Ladebrücke wie eine überdimensionierte Tragbare, auf der der Camion steht. Diese Tragbare hat hinten und vorne je zwei Arme aus Stahl, die auf den beiden Fahrwerken aufliegen. Am Zielbahnhof klinkt man die Plattform, eben die Tragbare, vorne aus. Der Zug rollt ein paar Meter weiter und so gleitet die Plattform auf dem Fahrgestell zu Boden. Und der Camion fährt weg. Dieses Manöver dauert im Idealfall weniger als eine Minute. Danach schiebt die Lok den Zug wieder zusammen. Die Plattform hängt am Ende wieder 20 cm über den Gleisen. Damit kommt der Tieflader auch problemlos durch viele sehr niedrige Tunnels. Das Prinzip ist simpel und der Fortschritt besteht eigentlich aus einem Rückschritt. Alles ist reine Mechanik. Es sind keine hydraulischen Hebelsysteme eingebaut, keine Elektronik, alles ist Stahl auf Stahl, erklärt Luis Silva Santos, Direktor der Metal Sines.
Tentou-se desenvolver o sistema o mais simples possível, baseando nos sistemas atuais, o Ecopickers baseia-se.
Und hier schaltet der Unternehmer sich ein, Francisco Tavares Machado. 76 Jahre alt ist er, gekauft hat er die Fabrik erst vor 4 Jahren. Und mit diesem Patent will er noch einmal ganz groß ins Geschäft kommen. Ein ehrgeiziges Ziel. Immerhin sind schon mindestens ein Dutzend Systeme auf dem Markt, weitere sind in Entwicklung. Aber, winkt der alte Herr ab, die Konkurrenten hätten alle einen ganz großen Nachteil.
Con sistemas muito técnicos, muito complexos. e muito complicados, obrigando a instalações.
Die anderen wendeten komplexe Technologien an und das sei mit hohen Kosten verbunden. Die Anschaffung sei etwa doppelt so teuer wie bei seinem System, der Unterhalt auch. Für seine Waggons, sagt Tavares Machado, brauche es außerdem keine zusätzlichen baulichen Anpassungen, keine Kräne, nichts. Eine derart günstige Lösung könnte der Umlagerung des Straßentransports auf die Schiene neuen Schub geben. Die Idee dazu entstand in Afrika.
Ich habe so auf fazer a visita a Moçambique. Foi confrontado com muitos problemas de falta de estrada.
Ein Mitarbeiter stand in Mosambik vor dem Problem, Camions in entfernte Regionen zu bringen. Es gab Bahnlinien, aber keine durchgehenden und gut ausgebauten Straßen. Und eben, die Lösung musste anspruchslos und günstig sein. So begann man vor 2 Jahren mit der Entwicklung, bis es Klick machte. Die Antwort war da. Derzeit ist das fast der einzige Lärm in den Werkhallen der Metalsines. Aber ab kommendem Jahr soll Hochbetrieb sein. Und dann sei vielleicht noch mehr möglich, sagt Francisco Tavares.
Na origem, a fábrica devia ter 5 naves e só tem 3. Porque não concluíram estas 2. Porque como vê no alinhamento aqui,
5 Hallen sollten hier stehen, aber man habe nur 3 fertiggestellt, weil die Arbeit zu knapp war. Das werde sich ändern, wenn die Bestellungen eingehen. Dann könne er hier statt etwas über 50 bis zu 200 Arbeiter einstellen. Hier in Portugal. Aber Tavares Machado setzt noch mehr auf den brasilianischen Markt, auf dem er bereits Fuß gefasst hat. Und es gebe auch schon Interessenten in Osteuropa, die seine Waggons in Lizenz herstellen wollen. Jetzt, wo alle sparen, haben wir die Lösung, sagt Tavares Machado. Auch sein Optimismus ist aus Stahl.
Martin Dura hat aus dem portugiesischen Sines berichtet. Wege aus der Krise, unsere Serie über Neuanfänge, finden Sie im Netz auf srf.ch/rendezvous. Unzählige Schweizerinnen und Schweizer sitzen vor dem Fernsehen, wenn in Davos der Spengler Cup in Gange ist. Normalerweise. Dieses Jahr sind es nicht nur unzählige Schweizer, noch mehr Kanadierinnen und Kanadier verfolgen die Spiele in Davos. Sie sind nämlich auf Eishockeyentzug, weil sich die nordamerikanische Profiliga NHL immer noch ums Geld streitet, statt zu spielen. Barbara Kolbi.
Kanada gilt als Mutterland des Eishockeys. Eishockeyabende im Stadion, aber vor allem auch vor dem Fernsehen, gehören zu den kalten Winter in Kanada. Umso mehr leiden die Kanadier, dass in der nordamerikanischen Profiliga NHL immer noch nicht gespielt wird. Die kanadischen Fans sehnen sich nach Eishockey. Oder wie es Kanada-Trainer Doug Shedden sagt, sie verhungern fast ohne Eishockey.
Well, they're starving to death. So I think that's why it's going to be a well-watched event in Canada.
Die Spiele werden seit ein paar Jahren live gezeigt in Kanada. Dieses Jahr zum ersten Mal auf dem größten und beliebten Sportsender TSN. Die genauen Zuschauerzahlen der ersten beiden Partien der Kanadier liegen nicht vor. Aber es wird von einem Millionenpublikum ausgegangen. Kanada-Trainer Doug Shedden war überrascht, ob all den Reaktionen, die er aus Kanada erhalten hat und wie viele Leute die Spiele verfolgten.
We know there was tons of people that were watching on TV. A lot of people were watching on the TSN back home in Canada. You know, I got a lot of texts and people are really excited and interested in the Spengler Cup.
Auch Spengler Cup-Medienchef Markus Klarner unterstreicht das größere Interesse am Spengler Cup in Kanada als andere Jahre. Kurzfristig sei zwar nur eine Handvoll kanadischer Journalisten zusätzlich angereist wegen den NHL-Stars, aber...
Ja, insofern hat es eine Auswirkung gehabt, dass wir viel, viel mehr Anfragen hatten, vor allem aus Kanada, wo das Medien, also vor allem Fernseh- und Radioanstalten, können Statistiken abrufen, Line-ups und Matchberichte.
In den ersten beiden Partien hat das kanadische Star-Ensemble zwar noch nicht restlos überzeugt, aber es gilt nach wie vor als großer Favorit auf den Turniersieg. Hans Kossmann ist als Trainer von Freiburg am Spengler Cup und selber auch Kanadier. Er ist überzeugt, dass es das Team Kanada in den Final schafft, am liebsten gegen sein Team Gotteron, und er ist auch überzeugt.
Ja, ich glaube, dieses Jahr könnte es viel Kanadier früh aufstehen und Match anschauen.
Der Spengler Cup-Final findet traditionell an Silvester um 12 Uhr mittags statt. Sind die Kanadier dabei, könnte es international der meistgeschaute Final werden in der Geschichte des Spengler Cups.
Barbara Kolbi. Gleich 1. Was tun mit dem Bösen im Menschen? Wie umgehen mit Menschen hinter Gittern? Um Grundsätzliches geht es hier gleich im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen mit Andi Lüscher.
Die SVP hat ihre sogenannte Durchsetzungsinitiative eingereicht. Die Durchsetzungsinitiative konkretisiert die Ausschaffungsinitiative, die das Stimmvolk vor 2 Jahren angenommen hat. Russland schlägt Verhandlungen vor zwischen dem syrischen Regime von Präsident Assad und der Opposition. Die Verhandlungen könnten in Moskau stattfinden oder aber in Genf oder Kairo. Der Tod eines regierungskritischen russischen Anwalts in einem Gefängnis hat keine weiteren juristischen Konsequenzen. Ein Gericht in Moskau sprach den stellvertretenden Leiter des Untersuchungsgefängnisses frei vom Vorwurf der Nachlässigkeit.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.